Willkommen bei Histories. Die Geschichte spricht für sich. Tauche ein in die Stimmen der Vergangenheit, erzählt von denen, die sie erlebt haben. Ich kam zur Welt am 25. Oktober 1881 in Malaga, im Süden Spaniens. Die Sonne dort ist hart, das Licht schneidet Schatten wie Messer. Vielleicht war das mein erster Lehrer, das Licht selbst. Meine Mutter sagte einmal, wenn du nicht Maler wirst, wirst du General. Ich glaube, sie wusste schon damals, dass ich beides sein würde. Ich führte keine Armee, aber ich führte Kriege. Gegen die Form, gegen die Farbe, gegen das, was man für Kunst hielt. Mein Vater war Maler, Lehrer an der Kunstschule. Ein ernster Mann, diszipliniert, fleißig. Er zeigte mir, wie man zeichnet, wie man beobachtet, wie man Respekt hat vor dem Pinsel. Aber ich hatte keinen Respekt, nicht im klassischen Sinn. Ich wollte nicht kopieren, ich wollte erschaffen. Mein Vater malte, was er sah. Ich wollte malen, was ich fühlte oder was ich dachte, ohne es zu sehen. Mit 9 Jahren malte ich mein erstes großes Bild, der kleine Picador. Ein Junge in der Arena, mit Stier und Blut. Das war Spanien. Stolz, Schmerz, Schönheit, alles auf einmal. Ich malte nicht nur, ich verschlang das Leben. Ich erinnere mich an den Geruch der Ölfarben in unserem Haus, an die Dunkelheit der katholischen Kirchen, an die frommen Gestalten mit ihren Heiligenscheinen. Ich beobachtete, wie sie mich beobachteten. Und ich wusste früh, ich bin anders. Ich war kein Kind, das spielte. Ich war ein Kind, das schuf. Ich zeichnete auf Tische, auf Wände, auf Papierschnipsel. Ich füllte ganze Räume mit Skizzen, bis mein Vater die Hände über dem Kopf zusammenschlug. Aber er verstand. Irgendwann. Er sah, dass sein Sohn nicht aufzuhalten war. In der Schule war ich schlecht. Ich hasste Regeln. Ich hasste Grenzen. Aber wenn man mir Farben gab, war ich ruhig. Dann wurde ich Teil von etwas, das größer war als Sprache. Ich erinnere mich an die ersten Male, als Menschen vor meinen Bildern stehen blieben. Sie wussten nicht, was sie sagen sollten. Manche lachten, andere schüttelten den Kopf. Ich verstand damals nicht, warum. Und später auch nicht immer. Ich malte, weil ich musste. Nicht um zu gefallen. Ich lernte früh, dass Kunst nicht brav sein darf, dass sie verletzen muss, um wahr zu sein, dass sie Fragen stellen muss, auch wenn keiner antworten will. Man sagte über mich, ich sei arrogant, vielleicht. Aber wie soll man bescheiden sein, wenn man mit Feuer in den Fingern geboren wurde? Ich war jung, wild, und ich fühlte mich unsterblich. Ich wusste, ich würde Spuren hinterlassen. Nicht, weil ich es wollte, sondern weil ich es nicht verhindern konnte. Ich war kein Maler. Ich war ein Sturm, der Pinsel führte. Und das war erst der Anfang. Mein Vater, José Ruiz Blasco, war mein erster Lehrer und mein erster Gegner. Er brachte mir bei, Linien zu achten, Licht zu verstehen, Proportionen zu ehren. Er lehrte mich, was Schönheit nach Regeln bedeutete. Aber schon als Kind wusste ich, Regeln sind nur da, um gebrochen zu werden. Ich war kaum 7 Jahre alt, als er mir zum ersten Mal seinen Malkasten überließ. Es war keine Geste der Großzügigkeit. Es war ein Test. Ich bestand ihn. Und ich nahm ihm mehr, als er geben wollte. Ich nahm ihm sein Handwerk, sein Lebensinhalt. Er wusste, von nun an würde ich ihn übertreffen. Und das tat weh, ihm und mir. Wir lebten in einer Welt, in der Kunst Disziplin war. Die Kirche, die Akademie, das Vaterland. Sie bestimmten, was wahr und schön sein durfte. Aber ich wollte keine Altäre bemalen. Ich wollte sie zerstören, um zu sehen, was darunter liegt. In Malaga war die Kunst noch Handwerk. Man malte, um zu leben. Ich wollte leben, um zu malen. Ich zeichnete Tauben, Stierkämpfer, Bettler, Priester, alles, was ich sah. Mein Vater stand oft hinter mir, korrigierte, lobte, seufzte. Er erkannte früh, dass er mich nicht mehr formen konnte. Als ich 10 war, zogen wir nach A Coruña, dann nach Barcelona. Dort, an der Kunstschule La Llotja, war ich das Kind unter Männern. Ich bestand die Aufnahmeprüfung in wenigen Tagen. Ein Rekord. Während andere noch die Grundlagen studierten, suchte ich schon nach dem, was jenseits der Grundlagen lag. Ich erinnere mich an den Geruch von Kreide in den Klassenzimmern, an die kalten Fenster, an die Stimmen der Lehrer, die mich El Pequeño Maestro nannten, der kleine Meister. Sie wussten, dass ich Talent hatte, aber sie wussten nicht, dass Talent nicht genug war. Ich wollte mehr als können. Ich wollte Bedeutung. Mein Vater beobachtete mich mit gemischten Gefühlen. Er war stolz und er hatte Angst, denn er sah, dass ich mich von allem löste, was er mir beigebracht hatte. Ich begann, mit Formen zu spielen, Gesichter zu verformen, Schatten zu brechen. Er verstand es nicht. Niemand verstand es. Aber ich wusste, dass Kunst nicht dazu da war, verstanden zu werden. Eines Tages, ich war 12, legte mein Vater seine Pinsel nieder. Er sagte, »Du bist jetzt besser als ich.« Das war kein Lob, es war eine Kapitulation. Und in diesem Moment begann mein wirkliches Leben. Ich trat in die Welt hinaus, mit einem Namen, der größer war als mein Körper. Pablo Ruiz Picasso. Ich nahm den Namen meiner Mutter, Maria Picasso y López. Ein Name, der heller klang, weicher, internationaler. Ein Name, der sich in den Köpfen festsetzen würde. Ich wusste nicht, wohin mich mein Weg führen würde. Aber ich wusste, ich würde nie zurückkehren. Nicht zu den Regeln, nicht zu den Rahmen, nicht zu den alten Göttern der Kunst. Ich war jung, wütend, hungrig und bereit, die Welt zu zeichnen, wie sie noch nie jemand gesehen hatte. Ich war 15 Jahre alt, als ich an der Königlichen Akademie San Fernando in Madrid aufgenommen wurde. 15 und schon umgeben von Männern in Anzügen, mit grauen Haaren, die dachten, sie könnten Kunst lehren. Aber Kunst lässt sich nicht lehren. Kunst muss brennen. Ich malte wie ein Besessener, klassisch, präzise, perfekt, um zu beweisen, dass ich es konnte. Doch während ich die alten Meister kopierte, langweilte mich ihre Welt. Ihre Madonnen, ihre Helden, ihre Götter, alles so sauber, so berechnet. Ich wollte das Leben malen, nicht den Glanz. Madrid selbst war ein Mosaik aus Gegensätzen. Kutschen und Bettler, Kardinäle und Straßenkinder. Ich verbrachte Stunden im Prado, studierte Velázquez, El Greco, Goya. Und ich fühlte, dass ich von ihnen lernte, wie man gegen Regeln malt. El Greco zeigte mir, dass Verzerrung Wahrheit sein kann. Goya lehrte mich, dass Dunkelheit lauter spricht als Licht. Doch die Stadt erstickte mich. Zu viel Etikette, zu wenig Luft. Auch kehrte ich nach Barcelona zurück, in die Stadt, die wirklich pulsierte. Dort traf ich Gleichgesinnte. Dichter, Maler, Rebellen. Wir trafen uns im Els Quatre Gats, einer kleinen Künstlerkneipe voller Rauch, Ideen und billigen Wein. Dort lernte ich, dass Kunst nicht nur auf Leinwand entsteht, sondern in Gesprächen, in Widerspruch, in Freiheit. Barcelona war meine zweite Geburt. Ich begann, mich selbst zu zeichnen. Nicht wie ich aussah, sondern wie ich war. Zerrissen, neugierig, fiebrig. Ich malte Bettler, Musiker, Liebende, Menschen, die die Akademie nie malen wollte. Doch der entscheidende Wendepunkt kam, als mein Freund Carlos Casagemas sich das Leben nahm. Er war jung, begabt, verzweifelt. Eifersucht, Liebe, Einsamkeit. Er erschoss sich in Paris. Sein Tod traf mich wie ein Schlag ins Herz. Ich reiste nach Paris, um seine Spur zu suchen, und kehrte zurück. Verändert. Ich begann, in Blau zu malen. Nicht aus Stil, sondern aus Schmerz. Die Welt nennt es heute meine blaue Periode. Aber für mich war es Trauer. Ein Zustand, nicht ein Konzept. Ich sah das Leid der Menschen. Blinde, Arme, Alte. Und ich malte sie, als würde ich sie retten wollen. Diese Bilder waren kalt, melancholisch, ehrlich. Niemand kaufte sie. Aber sie waren das Erste, was wirklich ich war. Ich verstand nun, Kunst war nicht Dekoration. Kunst war Beichte. Und meine Farben waren meine Geständnisse. Ich war nicht mehr der Sohn meines Vaters, nicht mehr der Schüler der Akademie. Ich war Picasso. Und die Welt hatte noch keine Ahnung, was das bedeutete. Ich kam nach Paris im Jahr 1900, gerade einmal 19 Jahre alt. Die Stadt war laut, lebendig, schmutzig und sie vibrierte vor Ideen. Ich wohnte im Viertel Montmartre, wo Maler, Dichter und Träumer zwischen Wein, Wachslicht und Wahnsinn lebten. Dort, in einer heruntergekommenen Pension namens Le Bateau-Lavoir, begann meine wahre Geschichte. Ich war arm, so arm, dass ich im Winter meine eigenen Bilder verbrannte, um mich zu wärmen. Ich aß, wenn ich Glück hatte, ein Stück Brot, trank billigen Wein und malte, bis mir schwindlig wurde. Aber ich war glücklich, denn ich war frei. Die Pariser Kunstszene war eine Explosion aus Farben und Formen. Man stritt, liebte, kämpfte, kopierte, stahl und schuf. Ich lernte Künstler wie Modigliani, Braque, Apollinaire kennen. Wir redeten über Kunst, Politik, Tod und Liebe. Oft bis zum Morgengrauen. Ich malte weiter in Blau. Traurige Menschen, blinde Männer, Mütter mit Kindern. Die Schatten des Lebens. Mein Freund Casagemas war noch immer in jedem Strich. Manche sagten, meine Bilder seien zu düster. Aber ich sagte, Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele. Und manchmal braucht es Dunkelheit, um das Licht zu sehen. Um 1904 änderte sich meine Welt. Ich verliebte mich. Fernande Olivier, wild, schön, unberechenbar. Mit ihr änderte sich alles, auch meine Farben. Das Blau wich dem Rosa. Zirkusmenschen, Harlekine, Tänzerinnen. Eine Welt zwischen Lachen und Traurigkeit. Man nennt es heute meine Rosa-Periode. Aber ich nannte es Leben. Ich verstand, dass Schmerz und Freude nicht Gegensätze sind. Sie sind Zwillinge, unzertrennlich. Ich begann, in Gesichtern das Verborgene zu suchen, nicht das Offensichtliche. Und ich spürte, die alten Formen reichten mir nicht mehr. Ich sah, wie die Welt sich veränderte. Maschinen, Fotografie, neue Städte, alles in Bewegung. Warum also blieb die Malerei stehen? Ich begann, die Wirklichkeit zu zerlegen. Gesichter, Körper, Perspektiven, alles in Stücke. Ich wollte nicht zeigen, was das Auge sieht, sondern was das Denken erkennt. Das war der Anfang von etwas Neuem, etwas, das noch keinen Namen hatte. Ich wusste nur, ich stand an der Grenze zu einer Revolution, nicht mit Gewehren, mit Pinseln, und ich würde sie anführen. Es begann mit einer Maske. Im Jahr 1906 sah ich in Paris eine Ausstellung afrikanischer Skulpturen, roh, kantig, fremd. Und doch wahrer als alles, was in den Museen hing. Diese Masken waren keine Abbilder, Sie waren Seelen in Holz geschnitzt, und ich dachte, so muss Kunst sein. Dann kam Georges Braque, ein stiller Mann, mit dem ich mehr verstand als mit 100 Reden. Er und ich sprachen nicht über Kunst. Wir machten sie. Wir begannen, Formen zu brechen, Schatten zu ignorieren, Perspektiven zu verwerfen. Was wir suchten, war die Wahrheit hinter der Oberfläche. 1907 malte ich Les Demoiselles d'Avignon. 5 Frauen. Verzerrt, kantig, konfrontierend. Ein Schlag ins Gesicht der Kunstwelt. Manche nannten es abscheulich, andere revolutionär. Ich wusste nur, nichts würde je wieder so sein wie zuvor. Wir schnitten die Welt in Stücke und setzten sie neu zusammen. Flächen statt Tiefe, Struktur statt Illusion. Ein Apfel war nicht mehr rund, eine Frau nicht mehr schön. Sie war echt. Wir nannten es Kubismus, nach einem Spottwort eines Kritikers, ein Spott, der zum Siegel einer Bewegung wurde. In meinem Atelier stapelten sich Leinwände voller Splitter. Ich kombinierte Zeitungsschnipsel, Stoffreste, Holz, Collagen, die den Alltag in die Kunst brachten. Ich wollte, dass man das Leben fühlte, nicht nur sah. Viele hassten uns, Museen lehnten uns ab, Sammler lachten. Aber ein paar verstanden. Wir hatten etwas Neues erschaffen, eine Sprache der Formen, eine Grammatik des Sehens. Ich arbeitete besessen, manchmal Tage ohne Schlaf, mit Farbe an den Händen, Wein im Blut und Ideen, die mich brennen ließen. Braque und ich wurden wie zwei Seiten derselben Münze. Wenn er einen Strich zog, wusste ich, wie der nächste aussehen musste. Unsere Bilder sahen sich so ähnlich, dass wir sie manchmal selbst verwechselten. Doch der Kubismus war nicht nur eine Stilfrage. Er war Philosophie. Er zeigte, dass Wahrheit nicht eindimensional ist, dass ein Mensch viele Gesichter hat, je nachdem, wie man ihn ansieht, dass Realität nicht gesehen, sondern verstanden wird. Und genau das war mein Ziel. Nicht Schönheit, sondern Erkenntnis. Nicht Nachahmung, sondern Erschaffung. Ich sagte damals, ich male die Dinge nicht, wie ich sie sehe. Ich male sie, wie ich sie denke. Das war mein Manifest. Aber jede Revolution wird irgendwann Routine. Und ich konnte Routine nicht ertragen. Auch ließ ich den Kubismus zurück, wie ein Kind, das gelernt hat zu laufen und weiter muss. Denn die Welt stand schon wieder in Flammen. Und bald würde auch meine Kunst Krieg führen. Der Krieg kam nicht plötzlich. Er schlich sich heran, wie ein Schatten, der langsam das Licht verschlingt. Ich war in meinem Atelier in Paris, als ich von der Zerstörung in Spanien hörte. Es war das Jahr 1933 und meine Heimat brannte. Guernica, ein kleiner baskischer Ort, ausgelöscht durch deutsche Bomben im Auftrag von Franco. Frauen, Kinder, Tiere, alles in Schutt und Staub. Ich sah die Bilder in der Zeitung und etwas in mir zerbrach. Ich war kein Soldat, aber ich hatte meine Waffe, den Pinsel. Ich schloss mich ein und begann zu malen, wie im Rausch, fast ohne zu essen, zu schlafen, zu sprechen. Meterhohe Leinwand, Grautöne, Schwarz, Weiß, keine Farben, kein Trost. Nur Schmerz. Guernica wurde mein Schrei. Ein Aufschrei gegen Gewalt, gegen Macht, gegen das, was Menschen einander antun. Zerrissene Körper, weinende Mütter, schreiende Pferde. Ein Albtraum, aber einer, der bleiben musste, damit niemand ihn vergisst. Als das Bild auf der Pariser Weltausstellung gezeigt wurde, blieb das Publikum stumm. Manche verstanden nicht, was sie sahen. Andere weinten. Und ein deutscher Offizier fragte mich, »Haben Sie das gemacht?« Ich antwortete, »Nein, Sie haben das gemacht. Ich trat nie einer Partei bei, aber ich stand immer auf der Seite der Freiheit. Ich sah, wie Europa in Blut versank. Erster Krieg, Zweiter Krieg, Diktaturen, Hunger. Und während die Welt sich selbst zerstörte, hielt ich fest. Was blieb? Den Menschen. Nach dem Krieg malte ich Friedenstauben. Ein einfaches Symbol, ja, aber eines, das die Menschen verstanden. Ich wollte, dass Kunst Hoffnung gibt, nicht nur Wunden zeigt. Ich wollte, dass sie heilt. Ich wurde alt, aber nicht müde. Ich sagte oft, jeder Akt der Schöpfung ist zuerst ein Akt der Zerstörung. Und so malte ich weiter. Zerstörte Formen, baute sie neu, brach Regeln, schuf eigene. Ich war kein Zuschauer der Geschichte. Ich war ihr Spiegel. Und wenn ich malte, war es, als würde ich die Wahrheit aus der Dunkelheit ziehen, mit bloßen Händen. In diesen Jahren lernte ich, dass Kunst nicht schön sein muss, aber sie muss ehrlich sein. Und manchmal bedeutet Ehrlichkeit, die Welt hässlich zu zeigen, damit sie besser werden kann. Guernica reiste um die Welt, bis Franco tot war. Ich hatte verfügt, dass es erst dann nach Spanien zurückkehren dürfe. Denn ein Land, das Diktatur duldet, hat kein Recht auf Erinnerung. Als es schließlich in Madrid ankam, viele Jahre nach meinem Tod, wurde es nicht mehr nur ein Gemälde. Es wurde Gewissen. Und ich wusste, ich hatte das Richtige getan. Ich war nie ein Mann der Ruhe, auch nicht als meine Haare grau wurden und die Welt mich längst ein Genie nannte. Ich blieb derselbe, rastlos, neugierig, besessen, aber auch voller Widersprüche. Ich liebte zu viel und zu oft. Frauen waren für mich wie Farben. Jede brachte ein anderes Licht in mein Leben. Fernand, Olga, Dora, Françoise, Jacqueline. Jede von ihnen trug einen Teil meiner Seele. Und ich hinterließ bei jeder Spuren von Chaos. Ich konnte nicht treu sein. Nicht einmal meiner Kunst gegenüber. Denn für mich war Liebe wie Malerei. Man musste sie immer wieder neu erfinden. In den 40er und 50er Jahren war ich längst ein Mythos. Meine Werke hingen in Museen, die mich früher abgelehnt hatten. Journalisten warteten vor meinem Haus in Valauris, und ich, der einst Hunger gelitten hatte, lebte nun in Villen voller Licht und Farbe. Aber Reichtum interessierte mich nicht. Ich malte, weil ich musste, nicht, weil ich wollte. Ich begann mit Keramik zu arbeiten. Ton, Feuer, Form, eine neue Sprache. Ich wollte mit den Händen schaffen, spüren, wie das Material lebt. Manche sagten, ich sei besessen vom Schaffen. Aber ich wusste, wenn ich aufhöre zu arbeiten, sterbe ich. Ich malte immer weiter. Manchmal 3, 4 Bilder am Tag. Ich wachte auf und wusste nicht, wer ich war. Der alte Mann am Meer oder der junge Wilde in Montmartre. Aber wenn ich den Pinsel hielt, war ich wieder ich. Ich lebte in einer Welt, die mich verehrte, aber mich nicht verstand. Die Menschen wollten den Namen Picasso, nicht den Menschen dahinter. Doch ich hatte gelernt, damit zu leben. Denn ich wusste, ich bin nicht hier, um gemocht zu werden. Ich bin hier, um zu bleiben. Ich sagte einmal, Kunst ist eine Lüge, die uns die Wahrheit erkennen lässt. Und vielleicht war mein ganzes Leben so. Eine große, wilde Lüge, die sich der Wahrheit näherte, als jede Ordnung. Ich wurde alt, ja, aber ich sah mich nie als Greis. Ich sah mich als Kind, das weiterspielt. Mit Linien, mit Liebe, mit Leben. Und während andere Bilanz zogen, begann ich immer wieder von vorn. Ich malte, bis meine Hände zitterten. Ich lachte, wenn andere sagten, ich solle ruhen. Denn wie soll man ruhen, wenn man weiß, dass das Herz nur schlägt, solange man schafft? Als ich älter wurde, kamen viele Besucher. Manche wollten Weisheit. Ich sagte ihnen, ich suche nicht, ich finde. Und das war alles, was ich je getan hatte. Ich fand. In der Farbe, im Schmerz, im Chaos. Mich selbst. Ich war ein alter Mann, ja. Aber mein Geist blieb jung, wild, trotzig. Ich hatte der Welt gezeigt, dass Kunst kein Spiegel ist, sondern ein Hammer. Und ich hatte zugeschlagen, kräftig. Ich wurde im Jahr 1881 geboren, in Malaga, unter spanischer Sonne. Und 92 Jahre später, im April 1973, legte ich den Pinsel für immer aus der Hand. Doch bis zu meinem letzten Atemzug malte ich. Ich wollte, dass der Tod mich überrascht, mitten in einem Strich. Die Jahre davor waren stiller, aber nicht leer. Ich lebte in Südfrankreich, umgeben von Licht, Meer und Erinnerungen. Jacqueline war bei mir, meine letzte große Liebe, meine Wächterin und mein Spiegel. Sie verstand mich ohne Worte, und manchmal war Schweigen das Schönste, was wir teilen konnten. Ich malte Sonnen, Blumen, Tauben, Liebende, als wollte ich das Leben selbst festhalten, bevor es mich verließ. Meine Hände waren schwächer geworden, doch meine Farben kräftiger denn je. Rot, Blau, Gold, wie Herzschläge auf Leinwand. Ich wusste, dass die Welt mich längst in Stein gemeißelt hatte. Der größte Künstler des Jahrhunderts, sagten sie. Aber ich wusste auch, Ruhm ist nur Lärm. Was bleibt, ist das Werk. Nach meinem Tod stritten sie um mich, um Bilder, um Erbe, um Namen. Doch ich lächelte, wo immer ich war. Denn Kunst gehört niemandem. Kunst ist frei, so wie ich es immer war. In den Museen dieser Welt hängen meine Bilder wie Fenster in andere Zeiten. Kinder bleiben davor stehen, runzeln die Stirn, und irgendwo beginnt in einem von ihnen ein Feuer. Das gleiche, das einst in mir brannte. Manchmal frage ich mich, ob ich zu viel zerstört habe, um zu erschaffen, ob ich zu oft geliebt habe, ohne zu halten. Aber vielleicht war genau das meine Wahrheit, dass Leben und Kunst dasselbe sind, unvollkommen, wild, wahr. Ich hinterließ keine fertige Welt, aber ich hinterließ eine, die anders sieht. Ich zeigte, dass ein Apfel nicht rund sein muss, dass ein Gesicht 1000 Perspektiven haben kann und dass ein Strich mehr sagen kann als 1000 Worte. Ich bin Pablo Ruiz Picasso. Ich kam, um zu malen und um die Welt zu verändern. Und wenn du heute meine Linien siehst, dann siehst du nicht nur Farbe, du siehst mich, denn jedes Bild ist ein Herzschlag. Und meiner klingt weiter, in jeder Form, in jedem Fragment, in jedem Blick, der stehen bleibt und flüstert. Er hat die Welt neu gesehen. Das war Histories. Die Geschichte spricht für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere, bewerte und teile den Podcast mit Freunden. Und vor allem, schreib uns, wessen Geschichte soll als nächstes lebendig werden. Deine Stimme entscheidet über die Vergangenheit von morgen. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder.